Pergum Audio präsentiert.
Den Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Auch für Atheisten. Donnerstag, 27. November 2025.
Hallo Heike.
Hallo Andreas. Heute geht's rund, oder?
Heute geht's rund. Schön, dass du da bist. Ja, Leo der 14., der neue Papst, hat sich zu etwas geäußert, was ihn eigentlich gar nichts angeht, aber dich und mich.
Ja, da bin ich sehr gespannt. Aber wenn es ihn nichts angeht, wieso äußert er sich dann? Weil er sich doch mit allem auskennt, oder? Sogar damit irgendwie?
Er muss uns sozusagen, was der liebe Gott denkt. Ja. Und er hat eine Schrift genehmigt. Er hat sie nicht geschrieben. Unser gemeinsamer Freund Fernandez, erinnerst du dich an den?
Ja, da war irgendwas mit Küssen und so.
Genau, das ist der das Buch geschrieben hat, Ich heile dich mit meinem Mund, und der über den weiblichen Orgasmus geschrieben hat als katholischer Bischof.
Genau, wurde ihm auch eingeflüstert von irgendwoher, also ohne jegliche Erfahrung.
Vermutlich, auf jeden Fall. Der Gute ist der Chef der Kongregation für den Glauben, Dikasterium für die Glaubenslehre, und der hat sich jetzt geäußert in einer Schrift, die heißt Una Caro, ein Fleisch.
Also, da muss ich ja schon mal rein. Also, ein Fleisch. Also, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber in Deutschland diskutiert man jetzt, ob vegane Wurst überhaupt Wurst heißen darf. Also, darf sie natürlich nicht, weil da kein Fleisch drin ist. Und jetzt heißt eine Schrift über die Ehe, heißt ein Fleisch. Das finde ich schon wieder total wild.
Ja, es geht also nicht um die Wurst sozusagen.
Nee, irgendwie schon.
Es geht darum, dass... es geht um die Ehe. Es geht darum, wie Mann und Frau zusammenfinden. Und jetzt meinte Papst Leo der 14., dass Herr Fernandez mal was dazu sagen sollte. Der Papst hat auch eine Rede dazu gehalten und hat geschrieben, ich möchte jetzt mal loben die Monogamie. Und
okay, genau. Da hatten wir es ja letztes Mal, da ist jetzt gerade Aufregung, weil ja in Afrika die Polygamie doch verbreitet ist, und das mag man nicht so gerne, weil irgendwie brauchen wir auch Afrika als katholisches Land, ne? Also die ganzen Katholiken zumindest, weil woanders sind nicht mehr so viele. Wenn ich das jetzt mal auf meine Weise kurz zusammenfasse, du korrigierst mich. Und der Fernandes ist irgendwie fleißig, ne? Schreibt er irgendwie eine Sache nach der anderen? Warum eigentlich?
Ja, also der Eindruck entsteht schon, also es gibt eigentlich zwei Gründe, warum Kardinäle plötzlich sehr viel schreiben. Der eine ist, wenn sich ein Pontifikat im Ende zuneigt, also ein Papst schwer krank wird, dann fangen alle die Kardinäle an, Bücher zu veröffentlichen, die gerne Papst werden möchten. Das ist dann immer ganz auffällig, wenn du wissen willst, wer wird Papst, will Papst werden, brauchst du in den Buchladen gehen und gucken, wer hat gerade ganz viel über ganz viel geschrieben. Und der zweite Grund ist, und ich fürchte, der könnte auf Herrn Fernandez zutreffen, Leute, die Angst um ihren Job haben, die fangen plötzlich an, ganz viel zu schreiben. Und es gibt noch eine Komponente, die ganz interessant sein könnte. Es ist so, der Papst ist ein ausgebildeter Kirchenrechtler. Der kennt sich also aus mit den Paragraphen des Kirchenrechts. Er ist nicht so richtig firm, was die Glaubenslehre angeht. Das ist nicht so sein Spezialgebiet. Also es gab einen Kardinal unter der Regie von Josef Ratzinger. Josef Ratzinger war viele Jahre lang, jahrzehntelang der Chef der Kongregation für die Glaubenslehre gewesen. Und sein Nachfolger, Kardinal Liveda, der war aus Los Angeles, der hat also monatelang überhaupt nichts geschrieben. Aus dem schlichten Grund, weil er, das unterstelle ich jetzt einfach mal, weil er wusste, dass sein Chef, der Papst, das sowieso besser weiß. Es ist in der Regel so, dass nehmen wir mal an, ein Kardinal wird Papst, Chef der Kongregation für die Glaubenslehre war, dann neigt der Nachfolger in dem Dikasterium für die Glaubenslehre dazu, die Klappe zu halten, weil er denkt, was immer ich auch schreibe, mein Chef weiß es sowieso besser.
Ich meine, der weiß es doch eigentlich immer besser, oder? Das würde ich doch jetzt mal denken. Die müssen sich doch sowieso unterordnen.
Aber gut. Ja, also das ist aber so, dass man sich auch ungern die Finger verbrennt. Es gab also den heftigsten Streit gab es zwischen Papst Franziskus, dem verstorbenen Papst, und dem Chef der Glaubenslehre, der ein Deutscher war, das war Gerhard Ludwig Müller. Gerd Ludwig Müller war der Meinung, dass Papst Franziskus von der Glaubenslehre keine Ahnung hat. Also der sagte mehrfach, ich muss also die theologische Seite dieses Pontifikates retten, weil er versteht nichts davon. Und da hat es gekracht zwischen den beiden. Also das ist schon durchaus nicht normal zu sagen, der Papst weiß alles besser. Das ist nicht so, sondern es gibt das immer wieder. Und diesmal denke ich mal, offenbart will Fernandes zeigen, dass er sich da richtig auskennt und dass er gerne seinen Job behalten würde. Und deswegen hat er auch eine ziemlich konservative Schrift jetzt rausgehauen mit Una Caro.
Was steht denn da jetzt drin? Also die Schrift heißt Ein Fleisch, Lob der Monogamie, glaube ich. Geht es jetzt nur um die Monogamie in der Ehe oder was ist davor und danach? Muss man da als Katholik auch monogam sein?
Wieso, davor gibt es doch gar nichts.
Ah ja, stimmt. Ich bin aber auch wirklich, da merkst du mal meine Prägung wieder. Also davor gibt es natürlich überhaupt nicht. Und danach gibt es natürlich auch nicht, weil die Ehe ist ja für die Ewigkeit, oder nicht?
Ja eben, also die Sache ist so ganz einfach.
Ah, natürlich. Ja, erzähl. Also, was drin?
Mann und Frau lernen sich kennen, heiraten und dann ist die Geschichte gelaufen.
Okay, und lieben sich, ganz einfach. Lernen sich kennen und lieben möglicherweise oder bin
genau,
ich da jetzt romantisch. Und dann heiratet man und dann ist man monogam und dann fällt man im besten Falle, so wie die Kessler-Zwillinge, gemeinsam tot rum.
Ja, bis der Tod euch scheidet.
Ja.
Auf jeden Fall geht's in der ganzen Geschichte geht's halt darum, also das Ganze geht zurück auf einen Satz aus der Bibel, Matthäus Kapitel 19, Vers 6, da heißt es, sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Darum geht's. Das hast du bestimmt auch doch gehört. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein. Una Caro. Das ist also...
Aber damit ist jetzt nicht unbedingt die Fleischeslust und die fleischliche Nähe, sag ich jetzt mal, gemeint, sondern ein Fleisch ist dann eher so eine Metapher für, dass man sozusagen als Paar nur noch eins ist, oder?
Nein!
Oder geht's schon um Sex?
Ja, klar. Es geht darum...
Ach, und ich denke, okay, ja, jetzt hör weiter.
Ja, so langsam wirst du mir unheimlich. Also
ja,
es geht,
nee, du mir auch.
Ja. Es geht ganz klar darum, dass Männer und Frauen nebeneinander liegen, also und auch oder sich sehr nahe kommen, sagen wir das mal so.
Die Nahestellung heißt es doch immer so schön.
Und dann, gut, ich weiß, das wusste ich jetzt nicht, auf jeden Fall.
Also, es geht um Sex. Bei Ein Fleisch geht es um Sex, nämlich, sag du, mit deinen Worten, du redest doch so gerne drüber.
Ich rede gerne über Sex, du redest gerne über Sex.
Nein, überhaupt nicht. Du willst immer, dass ich über Sex rede, aber du kriegst immer rote Ohren, wenn du das machst. Deswegen mag ich das so gerne, obwohl jetzt hast du wieder Kopfhörer auf. Also, mach einfach weiter.
Also, natürlich ist es ein Fleisch. Mhm. Die beiden sind ja zusammen, sozusagen. Das ist ja nun mal so. Und jetzt geht es einfach darum, was passiert dann? Also, was ganz interessant ist, Matthäus sagt also diesen berühmten Satz, was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen. Mhm. Ich fand den Satz immer sehr schön, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich immer gedacht habe, gut, es gibt so Leute, von denen man denkt, hat Gott die wirklich verbunden?
Ja, oder war das richtig? War das richtig, dass Gott die verbunden hat? Es gibt ja so Paare, die dann so in Anwesenheit des anderen schlecht über denjenigen reden. Das finde ich immer ganz gruselig. Kennst du sowas auch, wenn man so mit mehreren Paaren am Tisch sitzt und einer oder eine macht den anderen dann so richtig rund und fertig und du merkst so richtig, oh, diese Beziehung, boah, das ist echt nicht gut. Aber wenn Gott die zusammengeführt hat, ne, dann
ja, sind ja, das ist dann der Punkt. Also entweder denke ich, hat die Gott jetzt wirklich zusammengeführt oder haben sich zwei Leute nicht zusammengetan, die sind überhaupt nicht zusammengeführt worden?
Naja, aber wenn die in der Kirche zusammenstanden und dann ein Priester was dazu gesagt hat und so mit, bis dass der Tod euch scheidet, dann hat ja wohl Gott sie zusammengeführt. Darum geht es doch immer. Also ich habe ja von dir gelernt, dass ich gar nicht verheiratet bin, weil ich dann nur in den schönen, schön sind sie nicht, in den Grindelhochhäusern mal eben so standesamtlich mich habe trauen lassen. Das heißt, ich bin nicht verheiratet.
Genau.
Das heißt, ich könnte jetzt aber ja noch heiraten. Das heißt, ich könnte mir jetzt so einen Katholiken von der Straße pflücken und sagen, wir zwei, knick, knack, wir gehen jetzt in die Kirche und heiraten. Das würde theoretisch gehen, obwohl ich auf dem Papier, also auf einem offiziellen Dokument verheiratet bin?
Ja, natürlich. Weil du bist aus...
Das ist ja total verrückt.
Was ist denn daran verrückt? Das ist doch ganz normal. Er
müsste erst mal katholisch auch werden, ne?
Ja, das müsstest du schon, aber das geht ja relativ schnell. Das ist ja kein großes Problem.
Wie geht das denn eigentlich?
Also ich kenne jede Menge Priester, die haben in letzter Zeit, das ist eine richtige Mode. Also ich habe 3 gute Freunde, die sind in letzter Zeit konvertiert. Die waren also vorher evangelisch und wollten das nicht mehr sein.
Was hast du mit denen gemacht?
Ich habe gar nichts mit denen gemacht. Ich habe die vermittelt an Priester. Es gibt Priester, die sind spezialisiert auf Übertritte.
Okay.
Also Übertritte von, nicht, ich meine jetzt nicht, also nicht,
nein,
was
nein,
du
ich
denkst.
Weiß. Ja. Nein, überhaupt nicht. Also
es geht nicht um
irgendwas, was ich angeblich denke, aber eigentlich denkst du das dann. Also es geht darum, die
es
Religion
zu wechseln. Genau, es geht nicht um Fehltritte, es geht um Übertritte. Es geht darum, dass wenn jemand evangelisch war oder was anderes, möchte katholisch werden, dann gibt es so eine Art, ja, so eine Phase. Und ich habe 2 Priesterfreunde, die machen das öfter mal, die kennen sich damit auch aus, die begleiten die dann, bis sie katholisch werden. Das ist,
ja, und da muss man wie bei so einem Einbürgerungstest, muss man dann so Fragen beantworten, also 3 Monate unseren Podcast hören, man weiß alles, oder?
Das finde ich eine super Idee. Das könnten wir eigentlich mal vorschlagen. Also das ist so ähnlich, das ist im Frühjahr war das also so, dass da wirklich, also mit, da wurde also mit hartem Besteck aufgefahren, da musste man alles mögliche auswendig lernen. Das ist heute nicht mehr so, sondern das sind Gespräche eigentlich. Die laden die zu Gesprächen ein und sagen, also hör mal zu, was denkst du dazu und was denkst du dazu, und am Ende dann kommt zum Schluss also der Übertritt in die katholische Kirche.
Dann wird man getauft dann oder wie? Oder wie geht das dann?
Nein, die Taufe ist gültig bei der evangelischen und der katholischen Kirche. Das ist
ja gut, aber wenn ich jetzt beispielsweise gar nicht getauft wäre und sage, zack, ich will jetzt katholisch werden, dann müsste man mir doch nochmal so ein bisschen... Ist das du, auch Weihwasser? Oh Gott, ich habe keine Ahnung.
Ja, du willst doch nicht etwa damit sagen, dass du nicht getauft bist.
Doch, ich bin tatsächlich getauft, allerdings nicht als Baby gleich, wie man das ja eigentlich so macht, sondern meine Eltern haben gesagt, unsere Kinder, die können das mal schön selber entscheiden. Wir lassen die mal nicht taufen. Das fand meine sehr, sehr gläubige Oma in Ostfriesland ganz, ganz schlimm. Mhm. Weil wenn mir was passiert wäre, stell dir das mal vor, als Kind, da wäre ich ja gar nicht in den Himmel gekommen. So. Also ich war bis zu meinem 11. Lebensjahr oder 10. Lebensjahr ungefähr nicht getauft.
Aber dann, deine Oma, jetzt verrate ich dir mal was, deine Oma hat sich ganz andere Sorgen gemacht.
Ach so, nämlich?
Deine Oma, jetzt kläre ich dich mal auf. Deine Oma, die Sorge deiner Oma war, wenn sie mal nicht mehr ist und du bist nicht getauft, dann wird sie dich später im Himmel nie wiedersehen.
Das stimmt. Als sie gestorben ist, nämlich, also kurz vor ihrem Tod, hat sie nämlich gesagt, jetzt sehe ich endlich bald meinen Gerhard wieder. Das war nämlich ihr Mann und sie hat sich darauf gefreut, dass sie den bald wieder sieht.
Also sie, und sie hatte Angst gehabt.
Genau.
Sie hatte Angst gehabt, dass sie dich nie wieder sieht, wenn du dich getauft hast.
Siehst du, aber das ist ja jetzt alles gut, weil ich dann nämlich, als ich so 9 oder 10 war, da hatte meine Schwester, sollte konfirmiert werden, war ja auch nicht getauft, aber irgendwie wurden alle konfirmiert. Also wenn du da auf dem Dorf nicht konfirmiert wurdest, ist man, wo soll dann das Geld für die Stereoanlage oder das Moped herkommen und so, das macht man einfach. Also musste sie dann auch getauft werden. Und dann hatten wir so, habe ich schon mal erzählt im Podcast, so eine ganz tolle, junge, taffe Pastorin, die so witzig war, die gefiel mir so gut. Und da habe ich gedacht, ach, dann lasse ich mich gleich mittaufen. Da haben wir so in einem Abwasch, meine Schwester und ich, zack, getauft. Also ich wurde dann getauft. Und bin ich ja irgendwann später aus der Kirche ausgetreten, treffe ich meine Oma trotzdem wieder?
Ja, klar. Wenn du getauft bist, triffst du deine Oma wieder, natürlich.
Gut. Okay, gut. Wir sind schon mal wieder ein bisschen abgebogen. Wir wollten ja über die Ehe reden. Also, nein, wir haben darüber gesprochen, wie man katholisch wird. Das geht relativ schnell, habe ich gelernt. Beim Judentum ist es, glaube ich, sehr viel komplizierter.
Das ist super kompliziert.
Ja, genau. Aber gut, ihr seid ja froh über jedes Schäfchen, das ihr bekommt, vermutlich. Also geht das zack, zack. Mhm. Aber wahrscheinlich die Evangelien genauso. Und dann könnte ich also jetzt einfach irgendjemanden kirchlich heiraten, auch mit Brautkleid, auch wenn ich keine Jungfrau bin und schon 2 Kinder habe und so, würde alles gehen. Könnte ich
kein Problem.
Okay.
Was ist ein, es geht um etwas, ich finde das ja toll. Also Ehe, ich habe ja mit der katholischen Kirche auch so meine Probleme, aber Ehe finde ich ganz toll, weil Ehe ist ein ganz besonderes Sakrament, weil das, der Pfarrer hat im Grunde nichts damit zu tun. Das Sakrament der Ehe spendet die Frau dem Mann und der Mann der Frau. Es ist nicht so, dass der Pastor die Hände auflegt und dann ist Sakrament. Also Sakrament heißt Verbindung zu Gott. Das ist eigentlich nichts anderes. Und wenn, wir beide können jetzt ja nicht heiraten, weil ich bin verheiratet. Also wenn du jetzt einen Katholiken heiraten würdest, dann würdest du am Altar stehen und du würdest deinem Mann das Sakrament der Ehe spenden und er würde dir das Sakrament der Ehe spenden. Dann seid ihr sozusagen ja ein Fleisch und ihr seid dann zusammen.
Ja, aber ein Fleisch sind wir doch erst, wenn wir dann hinterher...
Ja, genau, ein Fleisch seid
ihr später. Also da sind wir noch nicht in der Kirche, ein Fleisch.
Nein, nein.
Gut.
Okay, gut, da gehe ich jetzt mal drüber hinweg. Auf jeden Fall, also er spendet dieses Sakrament und dann, dann seid ihr für immer verbunden. Und das sieht die katholische Kirche so, weil was Gott zusammengetan hat, das soll der Mensch nicht trennen.
Und das könnte man sich auch so natürlich sagen und einhalten, aber so hat man dann halt nochmal so den Segen von oben. Aber jetzt sag nochmal, okay, dann sind wir jetzt erstmal so beim Heiraten, aber was ist denn jetzt mit dem Scheiden lassen und mit dem Trennen und mit der Auflösung der Ehe?
Mit der Ehe sind wir so schnell nicht fertig. Tut mir leid.
Ja, okay. Erzähl mir mehr über die Ehe.
Der Sex hat also mit der Ehe zu tun.
Mhm. Ich hörte davon.
Ja. Du hörst es davon, das ist gut.
Geht übrigens auch ohne, aber...
Ohne Sex, ja, das gibt es auch. Das nennt man Josef.
Also Ehe ohne Sex ist ja gut. Ich habe ein schönes Zitat von Gottfried Benn gefunden. Die Ehe ist die Institution, ist eine Institution zur Lähmung des Geschlechtstriebs. Finde ich auch ganz lustig. Also es gibt natürlich Ehe mit Sex, dann gibt es Ehe ohne Sex. Es gibt aber auch Sex ohne Ehe.
Das kann sein.
Übrigens, ja.
Also ich sehe immer, das müssen wir auch noch nachher bereden, ich sehe immer mit völliger Verwunderung die Statistiken, die mir meine Frau zeigt, wie viele Single-Haushalte es mittlerweile in Deutschland gibt. Also Menschen, die offensichtlich beschlossen haben, dass sie alleine durchs Leben gehen wollen.
Ja, oder nicht den oder die Richtige finden. Also ich glaube tatsächlich, dass es heute ganz schön kompliziert ist. Und durch dieses ganze Online-Dating und diese Matches, die du dann angeblich hast, weil du dann das und das ankreuzt und die Vorlieben und Eigenschaften und so weiter. Du kannst sogar bei Tinder inzwischen deine politische Ausrichtung ankreuzen, ob du rechts, links, Mitte bist. Und danach
Moment, also
dann
ganz langsam.
Sagen, ja, das finde ich interessant, weil du bist ja verheiratet. Hattet und wirst es für immer bleiben. Aber bei Tinder hast du ja schon mal gehört, ne?
Nein, erklär das doch mal kurz, was das ist.
Ach, Tinder ist eine App zur Partnersuche. Da gibst du erstellst dir bei all diesen Apps ein Profil mit Foto gerne auch, möglichst ein Foto, auf dem du natürlich halbwegs nett aussiehst. Und da gibt es natürlich immer Menschen, die protzen dann mit allem, was sie haben oder zeigen sich besonders sportlich, besonders lustig, in Anführungszeichen, um dann zu zeigen, so und so bin ich. Und dann kannst du diverse Eigenschaften ankreuzen, die du so hast. Du kannst sogar deine politische Ausrichtung ankreuzen. Und dann, wenn du diese App hast, ich habe es mal bei einer Freundin über die Schulter geguckt, du kriegst so und so viele Vorschläge, auch wer gerade in deiner Nähe ist. Du wischst nur so einfach rüber durch die ganzen Männer, wenn du dann auf Männersuche bist und wenn du nach oben wischst und derjenige bei dir auch nach oben wischt, dann hast du ein Match und dann kannst du dich mit diesem Menschen schreiben. Ich hoffe, das ist immer noch so und hat sich nicht schon wieder geändert. Ich bin auch keine Expertin darin, aber ich weiß, dass es sehr, sehr viele Online-Plattformen gibt und viele, viele Menschen versuchen, darüber jemanden kennenzulernen. Ich persönlich glaube, dass es nicht funktioniert. Weil, also sehr schwer funktioniert. Natürlich kenne ich Leute, die darüber Partner und Partnerin gefunden haben, aber dass man einfach nur nach einem Algorithmus auswählt, der hat jetzt die gleichen Hobbys, die gleichen Interessen und möchte irgendwas noch da und dahin in Urlaub fahren und deswegen soll nun die Chemie mit diesen Menschen stimmen, weiß ich nicht. Ich finde, manchmal ziehen Gegensätze sich ja auch an und es ist, glaube ich, wirklich schwer, auf diese Art und Weise jemanden zu finden. Und wenn die Leute viel im Homeoffice sind und nicht mehr so wie früher viel in Büros gehen. Und ich glaube wirklich, es ist schwerer, als Leute kennenzulernen. Wo würdest du denn heute noch jemanden kennenlernen?
In der Kirche?
In der Kirche? Ach, da bin ich wieder nicht drauf gekommen. Stimmt. Aber wie kommt man denn da in Kontakt? Da muss man doch die ganze Zeit so still sitzen.
Ja, ich gehe häufig in Kirchen. Mhm. Also ich bin in letzter Zeit jeden Tag in der Kirche und da sind immer viele Leute und viele von denen lerne ich auch kennen.
Die
also,
Leute darum, ja.
Genau, ich lerne also auch viele Podcaster kennen und das ist jetzt ein bisschen unanständig, was ich erzähle. Es ist relativ unanständig, das gebe ich zu. Ich habe mal, glaube ich, als 15- oder 16-Jähriger als Messdiener in der Kirche neben einem Mädchen gesessen, die fand ich ganz toll.
Aber das ist jetzt unanständig?
Ja.
Weil?
Also, ja, weil ich, Das war dunkel und es war in der Kirche und ich habe nur an sie und nicht an den lieben Gott gedacht.
Ah, aber dafür konntest du ja direkt danach sozusagen zum Beichten gehen.
Ich glaube, ich musste da noch nicht mal was beichten, weil ich habe da ja nur gesessen. Ich war viel zu schüchtern, um ihr wenigstens was zu sagen oder ihre Hand zu nehmen. Das hätte ich niemals mich gewagt. Deswegen erinnere ich mich aber daran, dass ich in der Kirche saß und...
Aber deine Gedanken waren nicht bei Gott, das war ja die Sünde.
Genau, nein, die waren bei dem Mädchen, das gebe ich zu. Aber jetzt kommen wir doch mal, die Ehe ist ja...
Wir biegen schon wieder überall hinab. Also Ehe, erzähl mir mehr über die Ehe.
Sakrament, also Sex und Sakrament, fangen wir erstmal von vorne an, also im Korintherbrief, weil also in der Bibel steht, also in den Evangelien, steht über die Ehe relativ wenig. Wen man heiraten soll, wen man nicht heiraten soll, warum man heiraten soll, wann man heiraten soll, darüber steht so gut wie nichts. Mhm. Paulus, der sozusagen der Hoftheologe von Jesus Christus ist, der schreibt sehr viel über die Ehe. Und das scheint ein Thema zu sein, das die Menschen damals beschäftigt hat. Und er schreibt auch über Sex. Also er schreibt im Korintherbrief im 7. Kapitel im Vers 9, es ist besser zu heiraten, als sich in Begierde zu verzehren.
Okay, also es gab für ihn nur die zwei Möglichkeiten. Entweder man heiratet und deswegen Sex, und wenn man nicht heiratet und deswegen keinen Sex hat, dann hat man die ganze Zeit Begierde. Das spricht ja jetzt auch Bände.
Ja, wieso? Das ist doch auch so, oder?
Ach so, weiß ich nicht.
Also in Begierde verzehren fand ich immer spannend, weil das war auch so eine Formulierung, die ich mir so richtig nicht vorstellen konnte. Aber
das war das, was du neben dem Mädchen gedacht hast. In der Kirche hast du dich von Begierde verzehrt.
Naja, verzehrt euch mich nicht gerade, aber okay. Aber im Evangelium steht über das, was Ehe angeht, eigentlich relativ wenig. Bis auf diesen berühmten Satz, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Paulus, sozusagen der Hoftheologe von Jesus Christus, der schreibt dann ganz viel über die Ehe. Und am meisten steht im Korintherbrief. Da steht also drin, was soll man tun und was soll man nicht. Zum Beispiel heißt es da, wegen der Gefahr der Unzucht soll aber jeder seine Frau haben und jede soll ihren Mann haben, weil es sonst zu Unzucht kommen könnte. Mhm. Der Mann soll seine Pflicht gegenüber der Frau erfüllen und ebenso die Frau gegenüber dem Mann. Und dann heißt es, nicht die Frau verfügt über ihren Leib, sondern der Mann, ebenso so verfügt nicht der Mann über seinen Leib, sondern die Frau.
Ja gut, das klingt jetzt aus heutiger Sicht ein bisschen, schwierig, sag ich mal, solange das alles in Konsens geschieht, kann man ja nichts gegen sagen, aber man verfügt nicht mehr selbst über den Leib, sondern der andere, also da klappen sich bei mir natürlich die Fußnägel hoch, das ist klar. Aber gut, das ist jetzt eine Weile her, aber nun gibt's was Neues, was steht da denn jetzt drin?
Ja, genau, und jetzt hat Fernandez also einen großen Schritt nach vorne gemacht, das ist neu und in Una Caro steht jetzt also zum ersten Mal drin, das darf man aber bitte nicht so verstehen, dass man den anderen besitzt. Also das ist ganz falsch. Das wäre ein völlig falsches Verständnis. Man muss sozusagen, das Liebe ist auch immer ein Angebot. Das ist der springende Punkt, den Fernandez sagt und sagt, also ich kann nicht über meine Frau verfügen wie über einen Besen. Das geht also nicht, sondern das muss alles schön, und das ist auch ein ganz moderner Ansatz jetzt sozusagen. Aber weißt du, es geht in dieser ganzen Geschichte, bei Paulus natürlich noch nicht, aber diese besondere Bedeutung, die der Ehe und dem Sakrament der Ehe beigemessen wird, hatte natürlich nicht so viel mit dem armen Dienstmädchen und dem Landwirt zu tun im Laufe der frühen Geschichte, sondern es ging natürlich vor allem darum, dass die Ehen unter den Adligen geregelt werden mussten. Und deswegen war das Sakrament der Ehe ein unheimlich wichtiges Instrument. Also wenn der König von Spanien seine Tochter verheiraten wollte mit dem Sohn des Königs von England, dann war das eine Staatsaffäre und die Vorstellung der Ehe war dabei unheimlich wichtig. Also wie viel darf die Frau nach ihrer Hochzeit noch? Was muss sie eigentlich nach der Hochzeit? Und das hat eine große Rolle gespielt. Deswegen war die Vorstellung von Ehe, heute würde man sagen, also wenn das stimmt, was ich immer lese, dass so wahnsinnig viele Single-Haushalte es gibt, dann ist ja dieses Gefühl von Ehe heute offenbar so ein bisschen in der Krise. Damals war die Vorstellung, dass Menschen sich für die Ewigkeit verbinden und auch in der Ewigkeit miteinander verbunden sind, das war für viele Menschen ein sehr tröstender Gedanke.
Ja, und es stellt ja auch einen Schutz dar. Also es hält ja sozusagen die Gesellschaft in einem bestimmten Rahmen aufrecht und Frauen sozusagen mussten weggeheiratet werden. Das kenne ich vom Land immer noch. Wie, man ist nicht verheiratet, dann wird man schief angeguckt. Aber gleichzeitig gab es dadurch natürlich auch einen gewissen Schutz für die Frauen. Und umgekehrt ging es natürlich immer um Nachkommen. Wo bleibt unser Erbe? Was habe ich mir aufgebaut? In wen geht der Hof? Und diese ganzen Fragen. Also es ist letztendlich, um die Gesellschaft zusammenzuhalten. So.
Ja, aber ich finde jetzt ganz privat das eigentlich auch sehr schön, mir vorzustellen.
Ja, ich bin schön. Du hast ja eine tolle Frau.
Genau, ich bin mit dem Sakrament der Ehe verbunden und ich finde das als einen Schatz. Also ja, ich finde es toll. Und ich finde auch, weißt du, was mir unheimlich gut gefallen hat? Es gibt in Rom ein ganz tolles Museum, das zeigt etruskische Kunst. Und auf etruskischen Sarkophagen sind immer so alte Eheleute miteinander für die Ewigkeit verbunden. Und das hat mir immer gut gefallen. Also ich finde
die Idee auch schön. Also das ist auch die Vorstellung, dass man auch im hohen Alter möglicherweise noch zusammen irgendwo in der Ecke sitzt und sich immer noch lieb hat und versteht und sich lustige Dinge erzählt und sagt, weißt du noch und so und auch füreinander da ist, wenn es mal nicht so läuft. Also ich habe da auch überhaupt nichts gegen. Und trotzdem möchte ich natürlich, dass jeder das selbst entscheidet und niemand gezwungen wird zu irgendeiner Art von Eheschließung oder eben die eine Ehe nicht beenden zu können. Wenn es in einer Ehe Gewalt gibt oder Menschen sich nicht mehr verstehen oder sich nicht kümmern und so weiter und so fort, bin ich der Meinung, eine Ehe muss getrennt werden dürfen. Und das sehen ja nun die Katholiken anders. Darüber sollten wir vielleicht mal reden.
Nein, nicht wirklich. Nein,
okay,
das ist es gibt schon seit langer Zeit, also schon seit dem 14. Jahrhundert, die Vorstellung, dass die Ehen annulliert werden können. Dem hat sich Leo jetzt wieder angenommen. Also Papst Leo der 14. hat also eine Rede gehalten vor den Richtern. Es gibt fangen wir mal ganz von vorne an.
Ja, also fangen wir von vorne an. Immer bei euch darf man sich nicht trennen und die Ehe ist für die Ewigkeit und wer dann sich trennt, der darf dann nicht zum Abendmahl und nie wieder heiraten und was weiß ich nicht alles. Okay, das mit dem Abendmahl hat man irgendwann so ein bisschen abgeschafft. Also das geht, glaube ich, wieder, aber du weißt das alles nicht, ich erzähl.
Genau, also wenn du in Rom spazieren gehst, in dieser schönen Stadt, dann kommst du früher oder später an einem der imposantesten Renaissance-Gebäude vorbei, das es auf der ganzen Welt gibt, dem Palazzo della Cancelleria. Das ist ein wirklich traumhaft schönes Gebäude. Das ist ein großer, langgestreckter, weißer Bau. Die ganze römische Innenstadt ist im Grunde auf diesen Bau ausgerichtet. Innen ist es ein ganz traumhafter Innenhof. Also kann ich jedem empfehlen. Das ist wirklich wunderschön. Und dort ist der Sitz des Kirchengerichtes, der Sacra Romana. Die heißt Rota. Rota heißt Rat. Die heißt deswegen so, weil die sitzen in einem Rat, also um einen runden Tisch herum. Weil keiner der Richter den Vorsitz führen soll, sondern die sitzen sozusagen gleichberechtigt alle nebeneinander und die beraten also Fälle von Eheannullierungen. Das tun die seit vielen Jahrhunderten. Deswegen sitzen sie in diesem Palast. Was eigentlich ganz lustig ist, ist dieser Palast, ausgerechnet dieser Palast, hat einen Mann, ist dank eines Mannes gebaut worden, der war der illegitime Sohn von Papst Innozenz dem VIII. Francesco hieß der Gute. Francesco hatte also eher ein schwieriges Leben. Der soll besonders klein gewesen sein. Deswegen hat er den Spitznamen Franceschetto, also kleiner Francesco. Der Papst hat ihn aber geliebt und hat ihn auch anerkannt. Seine Mutter ist nie bekannt geworden. Also wer die Mutter von Francesco war, weiß man nicht. Der Papst hat aber gesagt, das ist mein Sohn. Innozenz der VIII. Hat gesagt, also das ist er. Francesco war aber jetzt, würde man heute sagen, ein verzogener
Balk.
Ja, würde man sagen, verzogenes Balk. Also der hatte all die Nachteile, die der Sohn eines sehr reichen Mannes hatte. Zum Beispiel hat er wahnsinnig gerne gespielt. Und beim Spielen hat er gewaltige Summen verspielt und sein Vater, der Papst, musste das immer ausgleichen. Und bei einem Spiel hat er gleich 60.000 Scudi verloren. Das war eine riesige Summe. Du musst dir vorstellen, damals verdiente ein Landwirt, wenn es hochkam, 100 Scudi im Jahr. Oh. Deswegen waren 60.000 Scudi also eine riesige Summe. Und die hat er beim Spielen verloren. Sein Vater musste alles bezahlen, der Papst. Und mit diesem Geld ist unter anderem dieser Palast gebaut worden, in dem heute das Kirchengericht tagt. Weil die Kirche hat der Familie den Palast einfach weggenommen. Die hat den enteignet. Und darin sitzen jetzt die Kirchenrichter.
Okay, ganz kurz, ab wann durften Päpste denn keine Kinder mehr haben und nicht mehr irgendwie Partnerschaften eingehen?
Der Zölibat setzt sich, also die Ehelosigkeit setzt sich so zwischen dem 11. und dem 12. Jahrhundert so langsam durch. Aber daran gehalten haben sich nicht wirklich sehr viele. Also es gab
ach, die Doppelmoral, na gut.
Ja. Es gab Päpste, die waren also den Frauen sehr zugetan und hatten also zum Teil auch äußerst anzügliche Spitznamen, aber die zwingen mich jetzt nicht, die zu wiederholen.
Wir machen mal eine Sonderfolge von.
Das schaffe ich, das will ich jetzt heute nicht schaffen.
Nein, du hast schon so viel auf dich genommen gerade.
Ja, dann müsste ich, glaube ich, auch erstmal ein Glas Wein trinken oder sonst schaffe ich das einfach nicht. Also, du kannst eine Ehe annullieren lassen. Und warum muss man eine Ehe annullieren lassen? Das ist ganz einfach. Es gibt ein Arbeitsrecht, auch ein kirchliches Arbeitsrecht, das betrifft fast alle Fälle. Also ein klassischer, ganz normaler Fall wäre ein Lehrer, ich habe davon jede Menge Fälle in der eigenen Familie gehabt, ein Religionslehrer oder eine Religionslehrerin ist verheiratet, lässt sich scheiden und will dann wieder heiraten, dann würde sie ihren Job verlieren, weil die katholische Kirche sagt, das geht nicht, man kann für uns nicht arbeiten, wenn man nicht zu den Prinzipien steht. Und das war ganz, ganz viele Jahre, Jahrzehnte lang in Deutschland völlig normal. Also meine Nachbarin, an den Fall kann ich mich gut erinnern, die hat für die katholische Kirche gearbeitet, in einer eher untergeordneten Position. Also die war, glaube ich, irgendwo Sekretärin. Ihr Mann war schon verstorben. Und sie hatte dann damals sagte man, glaube ich, Herrenbesuch.
Ja.
Du verstehst ungefähr, was das bedeutet. Also das war ein Herr.
Ja, natürlich, ja klar.
Also der kam mit dem Auto vorgefahren, die ganze Siedlung guckte zu.
Klar, dass, also, und er war über Nacht da. Ja.
Daran kann ich mich nicht erinnern, ob über Nacht da war, das weiß ich nicht.
Also es reicht
mehr.
Schon, wenn dann überhaupt ein Herr zu dieser Dame nach Hause kommt.
Ja, der kam zu ihr nach Hause.
In welchem Jahrhundert bist du nochmal geboren?
Im letzten.
Gut.
Und zu diesem Herrenbesuch kam also. Und das endete dann mit einer heißen Diskussion, an die kann ich mich gut erinnern. Meine Mutter lebte dann noch. Sag mal, weißt du, was Kullerpfirsich ist?
Kullerpfirsich? Nein.
Also damals gab es eine Mode, das waren bauchige Gläser. Oh. In diese Gläser steckte man einen Pfirsich, einen vorher gewaschenen Pfirsich natürlich, aha, und kippte dann jede Menge billigen Sekt darüber.
Ach was.
Also zumindest bei uns zu Hause war das billiger Sekt, weil wir kein Geld hatten. Und dann fing der Pfirsich in dem Sekt an zu kullern.
Aber
der wollte sich.
Ja, also bei uns immer auf den großen Feiern in Ostfriesland gab es eine riesengroße Bohle. Man nahm also ein riesengroßes Glas, wie so ein Aquarium, so ein rundes Ding. Und da kamen ganz viele so Dosenpfirsiche rein, aber eben diese gezuckertes Dosenobst. Und da wurde dann alles drauf geschüttet, was noch zu finden war. Sekt und Wein und das wurde umgerührt und das hieß dann Bohle und wurde so ab 16 Uhr, glaube ich, auch an Kinder ausgeschenkt. Also das, weißt du, da war der Alkohol wenigstens in der Frucht und du konntest die Frucht zu dir nehmen. Bei dir kullert ja der Pfirsich nur um. Hat man den gegessen hinterher?
Ja, man hat den da rausgelöffelt. So. Also das war aber ein echter Pfirsich. Man musste weiche Pfirsiche nehmen.
Ja.
Also man löffelte die da raus. Also das war so eine Mode. Ich glaube, das muss in den 70er Jahren gewesen sein. Und beim Kullerpfirsich essen und trinken haben die Damen dann darüber folgende Diskussion geführt, weil die Dame, die den Herrenbesuch empfangen hatte, war dann im katholischen Büro angezeigt worden, dass sie Herrenbesuch empfängt. Und hatte daraufhin ihren Job verloren.
Nicht dein Ernst. Aber das hätte auch ihr Cousin sein können und die hat einfach nur Tee mit ihm getrunken.
Nein, also es stellte sich raus, die waren nicht verwandt. Also der Herr, der da abends auftauchte oder nachmittags, war also kein Verwandter. Und die Damen unterhielten sich jetzt beim Kullerpfirsich trinken um folgende beiden Themen. Ist jetzt zu verurteilen der oder diejenige, die also über den Herrenbesuch berichtet hat, sodass die Kollegin ihr Job verlor. Mhm. Das ist Möglichkeit Nummer 1. Oder Möglichkeit Nummer 2, war diese Dame einfach so verrucht, weil sie den Herrenbesuch empfing, dass es ganz richtig war, dass man dem zuständigen Pfarrer darüber Bescheid gab.
Ach, das sind so schlimme Zeiten gewesen. Ja. Die arme also, Frau. Und dann war sie arbeitslos.
Ja, dann flog sie raus.
Aber sie durfte ja sich auch nicht, wie man bei uns sagt, wegheiraten lassen, weil das ging ja nicht mehr, weil sie war ja schon mal verheiratet gewesen. Das heißt, sie hätte in Armut sterben sollen? Oder wie?
Nein, sie war ja Witwe. Sie hätte problemlos wieder heiraten können. Das ist ja kein Problem.
Ach so, das darf man dann schon. Ach so.
Ja, natürlich.
Wie die Gesetze bei, die willst du mir ja gerade aufdröseln.
Ja, genau. Okay. Also wie gesagt, das ist also ein Problem bei Menschen, die mit der katholischen Kirche zu tun hatten. Damals war das ein sehr großes Problem. Also ich habe eine Cousine, die war Lehrerin, die ist auch persönlich davon betroffen worden. Also da hat man ihr gesagt, wenn sie lebte mit ihrem Partner zusammen, war aber nicht verheiratet. Und da hat also auch die Kirche gesagt, wenn sie arbeiten wollen für uns, sie sind nicht verheiratet, dann geht das nicht. Entweder sie heiraten. Ja, genau. Also das waren ja, wie sagte man dazu, nicht geklärte Beziehungen. Also wilde Ehe, natürlich. Also, gibt es heute noch wilde Ehen?
Weiß ich nicht. Ich meine, natürlich gibt es wilde Ehen, wenn man diesen Begriff übersetzt. Also Menschen, die zusammenleben, ohne verheiratet zu sein. Also da habe ich auch lange eine wilde Ehe geführt und du wahrscheinlich auch. Oder seid ihr erst zusammengezogen, als du verheiratet warst?
Wir haben sofort geheiratet. Also
kennengelernt, zack, schnell geheiratet.
Also sehr schnell. Also ich habe meiner uns hat ein Bischof geheiratet, wenn ich das nochmal sagen darf. Auf jeden Fall. Wie gesagt, wilde Ehe, deswegen ging das in der Kirche nicht. Es betraf, heute ist das alles etwas anders, aber früher betraf es, dass Menschen, die für die katholische Kirche gearbeitet haben, ganz direkt und auch in Fällen, die so hart waren und auch so schwer nachzuvollziehen, dass viele Menschen, auch der Gesetzgeber in Deutschland, gesagt hat, wieso gibt es eigentlich ein eigenes kirchliches Arbeitsrecht?
Ja.
Also wenn ich zum Beispiel für eine Schuhfabrik arbeite und dann nicht verheiratet bin mit meiner Frau, dann ist es dem Schuhfabrikanten ja völlig egal. Warum darf die Kirche jemanden feuern, nur weil er sich nicht so verhält, wie die Kirche das gerne hätte? Das hat sich jetzt im Jahr 2022, hat es also Grundsatzurteile in Deutschland gegeben und auch einen Beschluss der Deutschen Bischofskonferenz. Das ist jetzt nicht mehr ganz so. Aber die deutschen Gerichte sagen auch, es besteht eine Loyalitätspflicht. Das heißt, nehmen wir mal an, du arbeitest für einen Verein, die wollen Alkoholismus bekämpfen, kommst aber immer besoffen zum Arbeitsplatz. Dann kann der Arbeitgeber sagen, nee, also die vertritt nicht unsere Werte. Und dann ist die Loyalitätspflicht verletzt. Und dann kann man sagen, nee, die darf sich trennen. Das ist in der Kirche heute noch so. Also wenn jemand zum Beispiel, Religionslehrer in der katholischen Kirche für irgendwas arbeitet, nicht für die Werte der Kirche eintritt, dann kann die Kirche sagen, die Loyalitätspflicht ist verletzt, jetzt ist Schluss. Aber diese harten Urteile, dass zum Beispiel auch ein Kirchenmusiker oder Leute, die als Sekretäre oder nicht in Lehrberufen gearbeitet haben, die dürfen nicht mehr rausgeschmissen werden, nur weil sie sich daran halten.
Aber es werden ja, soweit ich das mitbekommen habe, vorrangig auch katholische Menschen nur eingestellt. Also jetzt bei einer katholischen Kita meinetwegen, die suchen Erzieherin und dann bewirbt sich jemand so aus Norddeutschland und ist evangelisch, da steht man ganz unten auf der Liste. Ist das richtig, deiner Meinung nach?
Ich glaube nicht, dass es noch häufig so ist. Ich kenne das eher ganz anders.
Von Menschen aus Norddeutschland, die in den Süden gezogen sind und dann echt Schwierigkeiten hatten, da in bestimmten Bereichen Jobs zu finden, weil sie gesagt haben, die nehmen nur Katholiken.
Ja, kenne ich mich zu wenig mit aus. Ich wollte nur sagen, es gab also lange Zeit für Menschen das dringende Wunsch, eine Ehe zu annullieren, weil sie sonst ihren Job verloren hätten. Also das war, ich meine, in ganz, ganz vielen Fällen, in denen es um Kirchengerichte ging, hat man gesagt, das ist also der entscheidende Grund. Also was weiß ich, Religionslehrer, geschieden, will wieder heiraten, der muss seine Ehe annullieren, lass uns das da draußen. Das Gleiche galt auch für Kirchenmusiker, das galt für alle möglichen Leute, die für die Kirche gearbeitet haben, auf der ganzen Welt. Und deswegen gab es also Diözesangerichte schon. Also du konntest in deine Diözese gehen und sagen, ich möchte die Ehe annullieren lassen. Und in oberster Instanz war es dann die Rota in Rom. Dort saßen also die Richter. Die hatten eigentlich zwei Fälle. Einer war einfach sehr berühmte Menschen. Ich glaube, die berühmteste ist Caroline von Monaco. Die wollte unbedingt ihre Ehe mit Philippe Genot annullieren lassen, weil sie ja in diesem katholischen Fürstentum von Monaco lebte und auch so eine gewisse Repräsentanzfunktion hat und auch wieder heiraten wollte, natürlich. in der Kirche in Weiß. Und deswegen hat sie also diese Eheannullierung angestrebt. Das war früher sehr, sehr teuer. Das war gar nicht so einfach.
Ich kann sagen, was es kostet. Okay, alles klar. So läuft's. Hm?
Ja. Das war sehr teuer. Das hat Franziskus abgeschafft. Papst Franziskus hat gesagt, das darf keine Frage der Kosten mehr sein. Bei Menschen, die die Kosten nicht aufbringen können, kann das auch gratis passieren. Mhm. Die dürfen also ein Eheannullierungsverfahren anstrengen und sagen, wir können das nicht bezahlen. Dann sagt die Kirche, es macht nichts. Mhm. Das ging aber früher nicht.
Ja, aber sag mal ganz kurz, was ist denn jetzt mit einer Frau, die jetzt meinetwegen einen gewalttätigen Partner hat oder auch umgekehrt? Und wenn man sagt so, das geht hier so nicht, weil dieser Mensch ist eine Gefahr für mein Leben, das Leben meiner Kinder und so weiter. Es ist gerade auch eine Woche, wo in Deutschland diskutiert, gesprochen wird über Gesetzesänderungen in Richtung Gewalt gegen Frauen, Femizide und so weiter. Dürfte so jemand, wäre es für so eine Frau einfach, die Ehe zu annullieren oder heißt es, nö, hast du ausgesucht, Gott hat euch zusammengebracht und...
Nein,
gefälligst da.
Die Eheannullierung wäre überhaupt kein Problem. Okay. Bei Gewalt ist eindeutig vorgesehen, wenn jemand als gewalttätig in einer Ehe herausstellt, gegenüber dem Partner, kannst du die Ehe annullieren lassen, ist überhaupt kein Problem.
Ah, gut, na, immerhin, ja.
Es gibt noch ein paar andere Fälle, die sind, es gibt so einen Kanon, da kann man nachgucken, kann ich meine Ehe annullieren lassen. Einer ist ganz einfach, wenn du mit einem Partner oder Partnerin verheiratet bist und sie benutzt Verhütungsmittel, dann ist es ein Grund zur Eheannullierung.
Oh, das ist ja wieder, also ja, da komme ich wieder nicht mit.
Ja. Warum nicht?
Ja, weil ich natürlich dafür bin, dass jede Frau verhüten kann, wann immer sie das möchte, ob in einer Ehe, außerhalb einer Ehe. Gut, das kommt bei euch ja nicht in Frage. Ja, das ist das, der Körper der Frau und sie entscheidet, was damit passiert.
Ja, aber sie kann ja auch einfach enthaltsam sein.
Ja, aber dann hat er, da kommt ja der Mann um die Ecke und sagt, hier eheliche Pflichten und so, ne?
Ja, aber wenn sie dann sagt, also nee, dann ist nee. Das ist auch in der Kirche so. Nee,
das ja, ist aber ist nicht das Ziel der Ehe auch eigentlich Nachwuchs zu zeugen und Sex sowieso eigentlich nur zum Nachwuchs zeugen? Wie ist denn das da so bei euch?
Nee, das ist nicht mehr so. Franziskus hat dazu ja diesen schönen Satz gesagt, ich will ja nicht, dass die Katholiken es treiben wie die Karnickel. Also diese Vorstellung, dass die immer nur Kinder zeugen müssen, das ist völlig überholt. Das war früher mal so, aber das ist nicht mehr so. In der Tat sieht die Kirche das so, dass die Ehe dazu da ist, dass auch Kinder großgezogen werden. Aber Franziskus hat keine Lust gehabt, unter die Bettdecke zu gucken. Der hat von Anfang an gesagt, diese Haltung, die hatte Johannes Paul II. Noch ganz groß, aber Benedikt XVI. Auch, zu sagen, wir reglementieren auch das, was im Bett der Eheleute passiert. Da hat Franziskus gesagt, das ist deren Sache. Punkt. Ich finde, die Kirche sollte sich da nicht einmischen. Das hat er auch nie gemacht. Der hat also nie diese Bettdeckenglotzerei gemacht,
ja,
gut, die andere
Päpste. Ja, aber wie willst du denn das kontrollieren?
Ja, die anderen Päpste haben also den Frauen und den Männern vorgeschrieben, wann sie miteinander ins Bett zu gehen haben und
ja,
wann gut, nicht.
Aber das kann ja keiner nachvollziehen. Die können ja viel reden da und viel erzählen und vorschreiben.
Ja, aber ich kenne jede Menge Frauen, die unter dieser Vorstellung sehr gelitten haben. Also die
ja,
gesagt
noch
haben,
schlimmer, ja.
Die gesagt haben, also ich habe eine schreckliche Sünde begangen, weil ich habe also jahrelang Verhütungsmittel genommen. Ich kenne jede Menge Frauen, die sagen, also ich leide heute noch darunter, weil ich da eine schwere Sünde begangen habe. Das war, wie gesagt, mit Franziskus zu Ende. Da gab es keine, das hat den einfach nicht mehr interessiert.
Okay.
Es gibt ein paar andere Gründe, aber wie gesagt, einer davon ist, wenn deine Partnerin oder dein Partner Verhütungsmittel nimmt. Eine ist, wenn du keine Kinder kriegen kannst und das verschweigst, dann so kannst
musst
du
das ja erstmal wissen, ja. Also nur, wenn man es weiß, dann verschweigt, ja. Okay.
Genau, dann kann man die Ehe annullieren lassen. Ein weiterer Grund, ist neu dazugekommen, was Eheannullierungen angeht, ist ein Grund die Schwiegermutter.
Was? Also wenn mir die Schwiegermutter nicht passt, dann kann ich die Ehe annullieren lassen?
Ist sozusagen. Also,
was man, muss die das, tun?
Also es geht darum, dass wenn du einen Partner oder Partnerin heiratest, die ständig mit ihrer Mutter zusammenhängt.
Oder, ja,
und
genau, ja.
Ein normales Eheleben einfach verhindert, weil die Partnerin oder der Partner pausenlos bei seiner Mami ist, dann kannst du die Ehe annullieren lassen.
Großartig. Es gibt's aber jetzt nicht für Schwiegerväter, oder? Man setzt voraus, dass nur Schwiegermütter so sind? Da stehen Schwiegerväter da auch drin.
Nein, da stehen nur Mütter.
So lustig. Ah, das ist ja unglaublich. Das ist ein richtiger Service-Podcast diese Woche. Merkst du es?
Genau. Dazu kommt noch Impotenz. Also wenn du einfach impotent bist, dann kann man die Ehe annullieren lassen. Wenn es um Zwang geht, also wenn du per Zwang in die Ehe gezwungen worden bist, durch Erpressung, durch was auch immer, oder wenn du von vornherein vorhattest, Seitensprünge zu begehen. Also wenn du von vornherein...
Ja, ich meine, wie soll man das ja alles nachweisen? Also auch mit der Impotenz. Also ja gut, das... Also die Frau kann die Ehe annullieren lassen, wenn der Mann impotent ist.
Das Heikle an diesen Prozessen oder das Unangenehme ist, ich habe mit vielen Menschen zu tun gehabt, die also aus freien Stücken, also nach Lesungen zu mir gekommen sind und haben gesagt, Englisch, darf ich mal kurz mit Ihnen sprechen? Dann habe ich gesagt, ja, worum geht's denn? Und dann haben die gesagt, ich bin gerade in einem Eheannullierungsverfahren und ich möchte Ihnen mal sagen, ich finde das so entsetzlich, dass ich das einfach mal loswerden möchte, weil die empfinden diese Befragungen als extrem erniedrigend.
Das glaube ich, ja.
Weil es geht wirklich bei einigen Richtern, also ich habe selber zwei gekannt, da muss ich ganz ehrlich sagen, bei denen war das auch so. Die sind an Details des Sexuallebens der Partner interessiert. Das ist klarer Voyeurismus. Na, das hat mit dem Prozess, das hat mit dem Prozess überhaupt nichts mehr zu tun. das ist so eine Geschichte, wo, also ich kann mich dran erinnern, ich habe diesen Rota-Richter kennengelernt in der Cancelleria, also in diesem wunderschönen Palast. Ich habe ein Interview mit ihm gemacht und der war sehr, sehr seltsam, weil ich habe dann zu ihm gesagt, ich würde gerne mal über den Begriff der Liebe auch sprechen, was eine Ehe angeht. Und dann sagte der zu mir, ja, Liebe, das stellst du dir vor, als man geht zusammen in die Büsche, reißt sich die Klamotten vom Leib und liebt sich dann. Ja. Ich sag, nein, ich stelle mir das keineswegs so vor. Ich stelle mir vor, ich wollte einfach mal kurz mit Ihnen darüber sprechen, wie stellen Sie sich christliche, was ist denn der Begriff christlicher Liebe? Also ich meine zwischen Mann und Frau. Und dann sagte er, ja klar, du stellst dir vor, man steigt ins Auto und fällt dann da gleich übereinander her. Und gesagt, nein.
Ich würde sagen, das schließt er von sich auf andere, so wie er sich das vorstellt.
Und das ging eine halbe Stunde, immer wieder, sagte ich, ja gut, dann lassen wir jetzt den Begriff mit der christlichen Liebe, dann reden wir doch mal über Treue. Und dann sagte er, ja, das ist doch klar, ihr stinkt doch alle, Treue ist egal, man kann gleich in der U-Bahn mitten unter allen anderen sich die Kleider vom Leib reißen und miteinander treiben. Und sagt, nein, alles das will ich überhaupt nicht sagen. Aber der kriegt es überhaupt nicht wieder ein.
Ja, das siehst und, du mal, was das mit dem macht, dass er selber da irgendwie keinen Zugang hat zu dem Thema.
Und deswegen fand ich immer, wenn ich mit das waren immer Frauen, ich habe noch nie mit einem Mann über eine Eheannullierung gesprochen, aber mit wirklich vielen Dutzend Frauen.
Das sind auch mehr Frauen, die sich trennen wollen als Männer übrigens, sagen die Statistiken. Ach so. Weil Männer halten länger aus und denken, es ist alles gut und fallen dann aus allen Wolken, wenn sie um die Ecke kommt und sagt, übrigens, die Ehe ist eigentlich schon seit 10 Jahren total doof. Was?
Okay. Und interessant ist halt, die Frauen haben mir dann immer gesagt, ich finde gerade dieses Ermitteln wollen, also ist ihr Mann, hat er zum Beispiel eine der Gründe, weshalb man auch eine Ehe annullieren lassen kann, ist, wenn dein Partner bizarre Vorlieben hat.
Ach so, ja, Fetische, ja.
Jetzt kenne ich mit so bizarren Vorlieben nicht so aus, aber ja, es ist natürlich so.
Bizarre Vorlieben, aber man muss auch dazu sagen, es liegt auch in der Natur des Menschen, auch ungewöhnliche Vorlieben zu haben. Niemand weiß, wo sowas herkommt. Also es gibt Menschen, also Männer zum Beispiel, die einen Feminisierungsprozess durchlaufen möchten. Die gehen dann irgendwo hin und lassen sich als Frau schminken, als Frau anziehen und finden das ganz erregend. Zum Beispiel solche Sachen, das wäre natürlich in der katholischen Kirche, könnte ich mir vorstellen, käme das jetzt nicht so gut an. Das wäre jetzt schon ein Grund, die Ehe zu annullieren. Aber
Ich musste mal nach Venedig als Journalist, weil es dort einen Fall gab. Da war ein Urlaub, der hatte mit seiner Frau bizarre Sachen ausleben wollen und der hatte eine Taucherbrille sich aufgesetzt und einen Schnorchel in den Mund gesteckt und war dann vom Schrank gesprungen, war aber daneben gesprungen und hatte sich schwer verletzt und die Polizei hatte dann eine Ermittlung aufgenommen, warum der Mann diese Taucherbrille aufhatte. Und der hat dann erzählt, dass er den Schnorchel und die Taucherbrille irgendwie, dass er das sexuell erregend findet.
Ja. Es gibt den schönen Satz, pervers bist du nur, wenn du niemanden findest, der das Ganze mit dir mitmacht.
Okay, also
und gut, alles andere können wir als normal bezeichnen.
Genau, ich wollte ja nur sagen, also deswegen haben viele Frauen zu mir gesagt, gerade dieses Ermittlungsverfahren, also dass ich erzählen musste, was wir da tun und was wir nicht tun, das empfand ich als extrem erniedrigend, zumal die Richter das in allen Einzelheiten Woche für Woche, Tag für Tag, Bettdecke für Bettdecke wissen wollten. Und dann hat Franziskus in seiner Amtszeit gesagt, also diese Ermittlungen sind eigentlich dummes Zeugs. Wenn ein Paar vor Gericht kommt und sagt, wir wollen die Ehe annullieren lassen, die sind sich irgendwie einig. Die können ja einfach beide sagen, wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen keine Kinder haben. Wenn das so ist, dann kann man die Ehe ganz einfach annullieren. Der hat gesagt, diese ganzen Ermittlungen, das ist einfach unzumutend und es ist auch beleidigend. Und jetzt hat zur allgemeinen Überraschung Leo der 14. in seiner Ansprache vor den Rota-Richtern gesagt, also bitte zeigt da keine falsche Barmherzigkeit, sondern es muss wieder mehr ermittelt werden. Ihr müsst der Wahrheit auf den Grund gehen. Oh. Und das wird jetzt von vielen Paaren, die betroffen sind, als so nicht so gut empfunden, dass man sagt, also könnten wir nicht, wenn wir uns trennen wollen, das auf eine Art und Weise machen, ohne dass ihr da unsere Unterhosen untersucht.
Ja, könnte man diesen Richtern einfach ein paar erotische Geschichten schicken, die sie dann nach Feierabend lesen und dann ist gut. Aber das dürfen sie ja, ja nicht, ne? Ja.
Ich glaube, erotische Geschichten lesen. Ja, das durften sie lange nicht, weil es gab ja den Index der Bücher, die verboten waren. Deswegen, wie gesagt, war das schwierig. Aber wie gesagt, dieses Rota-Gericht ist jetzt so ein bisschen entzaubert, weil in Deutschland mittlerweile die Rechtsprechung gilt, dass also in Berufen, die nicht unbedingt mit dem Selbstverständnis der Kirche zu tun haben, also nicht mehr rausgeschmissen werden darf so schnell. Aber es gibt viele andere Länder, in denen ist das noch so. Und die Rota hat, soweit ich weiß, immer noch ganz gut zu tun. Also ich fahre da immer mit dem Fahrrad vorbei und sehe, dass da immer die Lichter an sind. Also die beraten sich da. Aber ich finde, ich gebe dir ja selten recht, aber ich finde auch in diesem Fall und mit meiner persönlichen Erfahrung ist das wirklich so, dass du das Gefühl hast, da sitzen ältere Herren, die sich dann irgendwie schmutzige Gedanken über die Ehen von Leuten machen, mit denen sie überhaupt nichts zu tun haben.
Und diese Leute haben ja einen Leidensdruck, die kommen da ja nicht aus Langeweile hin, die wollen ja ihr Leben verändern, sie wollen sich befreien aus einer Situation, in der sie unglücklich sind und dann, also das ist wirklich
genau, und deswegen,
ich kann mir sowas nicht vorstellen, dass sowas überhaupt gibt, dass Leute darüber urteilen und dann entweder so je nach Lust und Laune sagen, okay, dann annullieren wir die Ehe oder nö, den Grund finde ich jetzt doch nicht gut, erklären Sie doch nochmal ganz genau, wie impotent ist denn Ihr Mann jetzt? Es ist doch völlig,
ja.
Es ist doch völlig verrückt. Also, ja, mich fragte eine Hörerin jetzt in einer Mail, ob ich denn meine Fragen, meine manchmal naiven, oder wie sagte sie es, warte, ich gucke es nochmal eben nach, die gute Helene, die uns hier und da auch versorgt mit Informationen, die schrieb mir dann, ob ich mit meinen scheinbar harmlos naiven Nachfragen, also das fand sie schon irgendwie gut, dass meine Fragen scheinbar harmlos naiv sind, stellt aber auch ein Fragezeichen dahinter, ob ich denn wirklich so naiv bin, wie ich hier rüberkomme manchmal. Und ich muss sagen, ja, bin ich wirklich, weil ich verstehe diese katholische Kirche einfach nicht, und weil ich nicht damit aufgewachsen bin. Und ich glaube, das kann man sich gar nicht, wenn man da so sozialisiert wurde, als Kind schon reingeworfen wurde in diese ganzen Mechanismen, die einem ganz normal erscheinen, dann kann man sich gar nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die eben anders aufgewachsen sind, die das alles nicht verstehen. Ich verurteile das überhaupt gar nicht, also zumindest solange Menschen keinen Schaden nehmen. Aber ich verstehe es manchmal wirklich nicht. Und umgekehrt verstehen die mich natürlich auch nicht.
Ja, also das geht mir auch so, dass mich haben ganz viele Leute angesprochen in letzter Zeit, die sagen immer, wie finanziert ihr euch eigentlich und wer steckt euch eigentlich Geld zu und steckt da der Vatikan? Ja, es gibt also Leute, die halten mich auf der Straße an und sagen, ich habe ja einen Podcast gehört und sie halten noch bestimmt beim Vatikan die Hand auf und ich möchte jetzt mal eins.
Ja, schön wär's. Ja, können wir nicht mal ein bisschen Geld vom Vatikan? Na gut, mich würden sie nicht bezahlen, aber wir sind ja komplett unabhängig.
Ja, ich wollte das jetzt mal einmal sagen. Das scheint ganz vielen Leuten, die uns zuhören, überhaupt nicht klar zu sein. Wir sind eigentlich der einzige völlig unabhängige Podcast, den es zum Thema Kirche und Vatikan gibt. So. Weil unsere ganzen Konkurrenten, also da gibt es Domradios, da gibt es Kirchenradios, da gibt es Vatikanradio, die werden ja alle von kirchlichen Institutionen finanziert.
Ja, das wusste ich
die
auch.
Be- bekommen. Dass die da das Geld sind kriegen. Angestellte. Mhm. Ja, aber natürlich, das sind ja Redakteure, das sind Angestellte, die arbeiten da.
Ja.
Und du wirst von jemandem, der für also nicht er nicht dir nicht vorstellen können, dass der seinen Arbeitgeber, du weißt ja, man beißt ungern die Hand, die dich natürlich füttert.
Ja.
Und das ist bei uns definitiv nicht so. Also ich sage das nur mal das ganz heißt, klar.
Die sich scheiden, wenn so ein Redakteur sich scheiden lassen will, ist er seinen tollen Job beim Vatikanradio los oder Domradio, wie das alles heißt. Ja, das würde ja auch nicht gehen, um mal die Brücke zu schlagen. Und wir können tun und lassen, was wir wollen. Ja.
Wir können tun und lassen, was wir wollen. Aber ich will das noch mal sagen. Wir sind wirklich die einzigen Unabhängigen. Wir werden weder von einem Sender bezahlt, noch werden wir von irgendwelchen anderen Leuten bezahlt. Wir bekommen von niemandem Geld. Und deswegen können wir hier auch sagen, was wir wollen. Und wir tun das völlig unabhängig von allen anderen Institutionen. Wir werden nicht von einem Redakteur, von keinem Zeitungsverlag, von keinem Hörspielverlag, von keiner Vatikan, von keiner Kirche. Wir sind unabhängig. Und deswegen, wenn Sie uns jetzt zuhören, können Sie sich auf die Schultern klopfen und sagen, ich habe jetzt Zeit verbracht mit Menschen, die machen das wirklich für sich selbst.
Jetzt hast du uns gerade diese super Geldquelle Vatikan kaputt gemacht und ich dachte, wir wären jetzt ganz reich mit diesem Podcast, da kommt ganz viel Geld.
Naja, ich habe natürlich, also weiß ich nicht, wenn die nächste Woche anrufen und so eine Million anbieten, dann, dann müssen wir vielleicht, vielleicht kaufen die uns ja auf.
Dann können wir nochmal reden.
Ja gut, das wäre natürlich
geheiratet.
Ja, genau. Also vielleicht findest du ja, bis wir uns wieder treffen, jetzt doch noch einen Katholiken, den du von der Straße wegheiraten kannst.
Der muss mich ja auch heiraten wollen. Ich glaube, da wird es schon mal schwierig.
Auch ich glaube, da stehen die Leute noch Schlange, so wie ich dich kenne.
Ja, ja, natürlich unbedingt. Und sag mal, die Nonnen, ne, die sind ja mit Jesus verheiratet. Mit wem sind denn eigentlich die Mönche verheiratet?
Die Mönche, also die sind nicht verheiratet. Die Mönche sind
nicht
Mönche.
Mit Maria oder so.
Nein, die leben keusch. Es gibt die Mönche in der orthodoxen Kirche, die dürfen ja heiraten. Nee, die dürfen auch nicht heiraten.
Ach so.
Doch, die Mönche, die Mönche dürfen heiraten, klar.
Ach, in der orthodoxen Kirche?
Nein, Quatsch. In der orthodoxen Kirche dürfen die Priester heiraten und die Priester dürfen sich sogar wieder scheiden lassen. Die Mönche dürfen das nicht. Die Mönche müssen auch keusch leben. Mhm. Die Ordensfrauen bekommen aber so eine Art Ring, weil sie mit Christus verheiratet sind. Ja.
Aber die sind jetzt ja alle, ganz viele Ordensfrauen mit einem Christus verheiratet. War da nicht irgendwie gerade von Monogamie die Rede? Das passt dann ja nicht so ganz, oder? Oder geht es bei Christus? Christus darf das.
Bei Christus
wieder ganz schwer.
Ja, es ist, ich glaube, das ist bei Christus ganz okay, aber du weißt ja, du kennst ja die Geschichte der heiligen Agnes, ne?
Ja, die heilige Agnes, irgendwas klingelt da bei mir. Sag mir nochmal ein Stichwort.
Die heilige Agnes ist zuständig für den Ehebruch der Dame.
Ah,
also wenn du in Bedrängnis kommen solltest, musst du dich an die heilige Agnes wenden, weil die heilige Agnes ist eine ganz wichtige Heilige. Ganz wichtige Heilige, die heilige Agnes.
Ich bin ja nicht verheiratet, ich kann ja tun lassen, was ich will. Also ich bin ja nur standesamtlich, das heißt, ich muss mich da ja nicht dran halten. Ich kann ja meine eigenen Regeln aufstellen.
Richtig, du bist nicht verheiratet, aber wie gesagt, die heilige Agnes, die heiratet einen römischen Offizier. Die sind glücklich, die lieben sich, es gibt eine Hochzeit. Die heilige Agnes zieht sich ins Schlafzimmer zurück und macht sich hübsch. Der Ehemann bringt die Gäste zur Tür. Und da passiert etwas Erstaunliches.
Und das, ich ahne schon, erzählst du mir beim nächsten Mal?
Zumal ich dir das nächste Mal endlich den Gürtel von Maria nachholen muss.
Marias Gürtel, wie sah der denn aus? Sah der schön aus? Habe ich jetzt ein neues It-Piece für die Winterkollektion?
Ich verspreche es allen Hörerinnen und Hörern, ich möchte mich nochmal bei allen denen bedanken, die neu dazugekommen sind, weil ich habe gesehen, dass es eine ganze Menge sind. Also herzlich willkommen in diesem Podcast und ich verspreche, das nächste Mal lösen wir das Geheimnis des Gürtels von Maria und wir reden auch darüber, was denn mit der heiligen Agnes eigentlich passiert ist, als sie ins Schlafzimmer kam, kurz nachdem sie geheiratet hatte und ihr Mann nicht da war.
Heieieiei, wer da wohl erschienen ist. Ist da jemand erschienen, sagst du so viel? Ist irgendwas
Nein.
erschienen?
Nein.
Wunder, irgendein Jesus? Nein.
Es gibt ein fantastisches Wunder. Es gibt ein Wunder, nachdem sich heute noch die Friseure die Haare lecken.
Also Haare lecken finde ich jetzt eine ganz, wo wir doch gerade schon bei Fetischen waren, finde ich eine ganz eklige Vorstellung.
Entschuldigung. Ich wollte sagen, es gibt ein Wunder, nachdem sich die Friseure heute noch die Finger lecken.
Die
natürlich.
Finger lecken und die Haare weg.
Die Haare lassen sie in Ruhe. Genau.
Ja, das ist, ich glaube, wir sind auch durch für heute.
Ja, gut, meine Süße, da pass mal auf dich auf. Ja, genau.
Ebenso.
Und wir hören uns nächste Woche, meine Liebe. Ne?
Ich freue mich.
Alles klar, ich mich auch. Mach's gut. Tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion: Das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin. Ausführender Produzent: Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.